Frohe Ostern. Was muss das für ein Fest gewesen sein? Stellen wir uns vor, diese Situation, die wir gerade gehört haben von Julius, wie sie beschrieben wurde, wie die Jünger plötzlich festgestellt haben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Wahnsinn. Unglaublich, eine Riesenfreude, eine Riesenhoffnung, die plötzlich wieder in ihr Leben hineinfiel. Ostern ist das Fest der Hoffnung. Hoffnung, so ein schönes, so ein fast romantisches Wort. Es klingt ganz leicht und hell und es öffnet mein Herz nach, wie so eine Tür nach vorne hin. Hoffnung, die Zukunft kann kommen. Aber Hoffnung kann auch ganz schön unbequem sein. Wir sagen das manchmal so schnell, dieses Wort. Aber was löst es in dir aus, wenn ich zum Beispiel diese Frage stelle, bist du voller Hoffnung für die Zukunft? Wir haben gerade gehört von Stefan, was für Kämpfe wir gerade innerlich manchmal kämpfen, die so mit Zweifeln und mit Unwägbarkeiten gespickt sind. Oder eine andere Frage, bist du begeistert von dem, was kommt? Bist du begeistert von dem, was kommt? Hast du unerschütterlichen Lebensmut? Also aus frommem Pflichtbewusstsein würden wir jetzt sagen, ja. Und ein bisschen jubeln dabei und ein bisschen lächeln dabei. Aber heute dürfen wir mal ehrlich sein. Also nicht, dass wir sonst nicht ehrlich wären, aber ihr wisst schon, was ich meine. Wenn man so sonntagsmorgen in die Gemeinde kommt und Halleluja, der Herr ist auferstanden, wenn du wüsstest. Ne? Die Fragen bringen mich zum Nachdenken. Wie tragfähig ist das, was ich Hoffnung nenne, eigentlich? Wie tragfähig ist meine Hoffnung? Und ich hoffe, dass wir heute Morgen erkennen, es gibt sie wirklich, diese Osterhoffnung. Und wir können sie hier und heute finden und ergreifen. Und dafür möchte ich jetzt beten. Jesus, du siehst uns, wie wir nach dieser Woche hierher gekommen sind. Wir haben Karfreitag gefeiert, das Kreuz bedacht, deinen Tod für unsere Schuld. Und doch liegt ein ganz normaler Alltag hinter uns. Und ein Leben mit unserem Umfeld, mit unserer Familie, mit unseren Kollegen vielleicht. Und wir haben so unsere Kämpfe zu kämpfen und du siehst in unser Herz und du weißt, was uns hält und was uns erschüttert. Du siehst, wo wir nicht weiter wissen. Und wir danken dir, dass wir dir das alles hinlegen dürfen. Dass wir heute auf dich schauen können, auf dieses leere Grab und neu begreifen dürfen, was Hoffnung heißt. Segne uns dabei. Amen. Eins steht fest, die Jünger haben gefeiert. Jesus war wieder da. Kurz zuvor sah ja die Situation noch komplett aussichtslos aus. Die Freunde von Jesus hatten ja alles verlassen. Sie hatten sich Jesus angeschlossen, hatten alles stehen und liegen lassen, ihr soziales Umfeld, ihre Arbeit, ihr Hab und Gut, teilweise ihre Familien verlassen. Sie waren monatelang, jahrelang mit Jesus durchs Land gezogen, alles in der Hoffnung, er sei der versprochene Retter, der Messias, der das unterdrückte Volk Israel von den verhassten Römern befreien würde, der sie erlösen würde. Erlösung. Endlich. Sie haben alles auf diese eine Karte gesetzt, ihre ganze Hoffnung. Und sie haben ja auch so viel mit Jesus erlebt. Jesus hat sie in die Pläne seines Vaters eingeweiht, von der Rettung der Welt. Er hatte sie in allen wichtigen Fragen des Lebens gelehrt. Sie hatten die Bergpredigt gehört. Sie hatten gehört, was das mit Menschen macht, wenn er in dieser Vollmacht spricht. Was im Leben wirklich zählt, hat er ihnen vermittelt. Worauf es ankommt, was das Leben wertvoll macht. Und sie waren begeistert von ihm, von seinen Wundern, von seiner Autorität, von seiner Art, mit ihnen umzugehen. Seiner liebevollen, freundlichen, geraden, ehrlichen, wahrhaftigen Art. Sie brannten für Jesus und für seine Botschaft vom Reich Gottes, dem Traum von einer besseren, gerechteren, neuen Welt. Sie wird kommen, ja, denn Jesus ist da. Wir waren ja in den letzten 4 Wochen auch miteinander ein bisschen unterwegs. Auf dieser Reise Ostern neu erleben. Und vielleicht hast du auch etwas von dieser Begeisterung mitgenommen. Hast du auch das eine oder andere aus den Predigten oder aus den Dingen, die du so lesen konntest. Vielleicht hast du dich darüber hinaus noch mit Jesus und der Auferstehung beschäftigt. Vielleicht hast du eine besondere Fastenzeit gehabt. Vielleicht bist du neu in Kontakt mit Jesus gekommen. Wir haben zum Beispiel gehört, dass Jesus unser inneres Glück will. Nicht nur unser Äußeres. Er weiß, was wir wirklich brauchen und hilft uns, innerlich heil zu werden. Dafür möchte ich mal so eine Kerze anzünden. Ich kann sie jetzt nicht so gut sehen von euch, aber sie brennt. Innerlich heil und zufrieden zu werden, haben wir gehört. Das möchte er. Wir haben gehört, dass Jesus uns liebevoll annimmt und wie er das macht, dass er uns erlöst und uns hilft, alte Muster zu durchbrechen, die Dinge, die sich eingeschliffen haben, die wir dachten, so werde ich immer bleiben. Und plötzlich merken wir, Jesus hat die Kraft, da etwas in mir zu verändern. Er schenkt neues Leben, eine neue Lebensart, die uns und auch unserem Umfeld gut tut, die uns verändert, unsere Ausstrahlung verändert. Was für ein Licht, was für eine Wärme bringt er in unser Herz. Wir haben gesehen, was Jesus für ein außergewöhnliches Vorbild ist. Wie er diente, wie er seine Nächsten höher achtete als sich selbst und wie er sie bis in den Tod geliebt hat, sogar seine Feinde. Das inspiriert uns, das zündet etwas an in uns, das macht etwas hell, das schenkt eine Hoffnung, die ganz groß ist. Und die Jünger hatten diese große Hoffnung ergriffen. Sie hatten noch so viel mehr als das, was wir jetzt in den letzten 4 Wochen betrachtet haben, gehört. Jesus war ihr Retter, ihr Messias. Endlich wird alles gut werden. Endlich, denn er ist da. Und dann Karfreitag. Dieser Jesus wird einfach hingerichtet. Für seine Nachfolger bedeutete sein Tod am Kreuz das Aus. Totale Niederlage. Der Traum war geplatzt. Alles, was Jesus ihnen erzählt hatte, ergab nach seinem Tod absolut keinen Sinn mehr. Er sollte doch der König der neuen Welt sein, des Reiches Gottes. Und dann Karsamstag, ein dunkler Trauertag. Keiner von seinen Jüngern versuchte am Karsamstag irgendwas zu retten. Keiner versuchte, das, was Jesus begonnen hatte, einfach selbst in die Hand zu nehmen, seine Pläne weiterzuführen, weil er so erfüllt war davon und wenigstens seine guten Lehren am Leben zu erhalten. Keiner startete etwas. Wie auch. Die Hoffnung war verloren. Sie war weg. Das Feuer in ihnen war erloschen. Während manche am Sonntagmorgen dann noch unter Schock standen und trauerten oder sich versteckt hielten, um nicht wie Jesus verurteilt zu werden, verließen andere Jerusalem. Sie waren mit Jesus in die Stadt gekommen, was sollten sie jetzt noch hier bleiben? Und wir haben eben von den beiden Emmaus-Jüngern gehört. Niedergeschlagen gingen sie zurück nach Emmaus in die alte Heimat. Alles wieder auf Anfang. Nichts ging mehr in ihren Augen. Absolute Hoffnungslosigkeit. Das Feuer ist aus. Die Begeisterung ist weg. Vielleicht kennst du solche Momente. So absolut dunkle Momente, wo du weder ein noch aus weißt, wo alles vergeblich erscheint, wo alles irgendwie einen Schlussstrich hat. Wenn du deine ganze Hoffnung zum Beispiel in eine Beziehung gelegt hast und du hast es vor dir gesehen, was vor euch liegt, gemeinsam, und sie scheitert. Vielleicht hast du noch eine schmerzhafte Trennung hinter dir. Vielleicht hat es sogar deine Familie zerbrochen. Und die Hoffnung ist weg. Aus. Oder du hast deine ganze Hoffnung in Gott gelegt und gebetet, dass der eine liebe Verwandte wieder gesund wird. Dieser eine wertvolle Freund. Und dann ist er oder sie doch gestorben. Aus. Oder du hattest gehofft, eine gute Entscheidung getroffen zu haben, beruflich oder in deiner Freizeit, in deinem Leben irgendetwas Entscheidendes. Okay, so mache ich's. So mache ich's. Und mit dieser Veränderung dachtest du, jetzt geht's aufwärts. Jetzt wird es besser. Und es hat sich nicht bestätigt. Die alten Probleme sind noch da. Nur anders. Doch nicht. Doch keine Hoffnung. Und mit all diesen Situationen des Scheiterns, des Enttäuschtwerdens, des Verlierens, des Sterbens kann auch unsere Hoffnung erlöschen, wie diese Flammen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann die beiden Jünger verstehen. Wenn wir das so nachfühlen, wie sie nach dem Tod von Jesus einfach zurück nach Hause gegangen sind. Sie wussten ja nicht das, was wir heute wissen. Sie dachten, jetzt geht's los. Und jetzt war er tot. Und jetzt denkst du vielleicht an die Momente, in denen Jesus seinen Nachfolgern vor seinem Tod erklärt hat, dass er zwar sterben müsse, aber am dritten Tag von den Toten auferstehen würde. Und die beiden Emmaus-Jünger hätten doch einfach nur kurz abwarten können, nochmal nachdenken, vielleicht nochmal nachlesen, mal Rabbi fragen, ob nicht doch noch irgendwas wie ein Wunder passieren könnte. Aus unserer heutigen Perspektive haben wir leicht reden. Aber versetz dich in ihre Lage, in ihre Zeit, in ihre Situation. Ob wir wirklich dran geblieben wären? Ich bin mir da nicht sicher. Man hat leicht reden, wenn man nicht in der Situation steckt. Alles wird gut. Was ab? Gott wird das schon alles wieder richten. Wer weiß, für was das noch alles gut wird. Kopf hoch. Das Leben geht weiter. Kennen wir solche Sprüche? Autsch. Wenn du gerade mitten in dieser hoffnungslosen Situation steckst, dann können solche gut gemeinten Aussagen ganz schön wehtun. Jemand will dir Hoffnung machen, aber bewirkt vielleicht genau das Gegenteil. Du fühlst dich noch schlechter, weil du jetzt auch noch ein schlechtes Gewissen haben musst. Du bist doch ein guter Christ, du müsstest doch Hoffnung haben. Du müsstest doch festhalten an deinem Herrn, du hast doch sicher gebetet. Kennst du das? Ich hatte Situationen, da war ich dankbar, dass meine Freunde für mich geglaubt haben und für mich gebetet haben, weil ich es nicht mehr konnte. Und dann kommt so ein Spruch, ne? Und vielleicht noch ein Bibelvers. Ist gut gemeint und liebevoll vielleicht auch, aber trotzdem macht es in dir etwas, was irgendwie das Gegenteil bewirkt. So ein Alles-wird-gut-Spruch. Ich nenne das mal unsere Alles-wird-gut-Hoffnung. Betäubende Hoffnung. Alles wird gut. Wart's ab. Wird schon. Und du steckst mit dem Kopf mitten im Sumpf. Das klingt doch schön, aber bringt das was? Macht das einen Unterschied? Verändert das irgendetwas? Hat das die Kraft, jemanden aus der Hoffnungslosigkeit zu holen? Ich bin mir da nicht sicher. Auch wenn es gut gemeint ist, es ist eine betäubende Hoffnung. Hat das die Kraft, in dir etwas zu verändern? Ist das die Hoffnung, nach der wir suchen? Ist das die Osterhoffnung? Schauen wir mal rein bei den beiden Emmaus-Jüngern, wie es mit denen weiterging. Plötzlich kam Jesus selbst, schloss sich ihnen an. Sie gingen da so, das muss man sich immer so vorstellen. Ich hatte mal einen Professor in der Bibelschulzeit, der hat das genau untersucht. Der hat genau geforscht, wo dieses Emmaus liegt. Da hat er gesagt, ja, die gingen ja so in die Sonne. Und wahrscheinlich der Uhrzeit nach und so hat das alles genau erforscht und ausgerechnet und ausgebuddelt da irgendwelche Sachen. Und hat gesagt, ja, er konnte sich das ganz genau vorstellen, ganz genau beschreiben, wie dieser Weg ist und wie man da so, wie man sich da so fühlt auf diesen staubigen Straßen. Und dann kommt da halt noch einer dazu. Und man war halt unterwegs und dann war da noch einer. Und plötzlich kam Jesus selbst, schloss sich ihnen an und ging mit ihnen, aber sie wussten nicht, wer er war, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Ist ja auch interessant, warum, ne? Warum macht Gott das eigentlich? Dass er uns manchmal so ein bisschen hinhält. Jesus sprach die beiden Männer an, fragte, worüber sie sich unterhielten, und die beiden erzählten ihm alles, was mit Jesus in den letzten Tagen passiert war. Und dann kommt ein kritischer Punkt. Als die beiden Jünger ihm nämlich dann erzählten, was am Sonntagmorgen passiert sein sollte und wie sie darüber dachten, klang er auf einmal ziemlich ungehalten. Da wurde er ungemütlich. Die Jünger erzählten Jesus, den sie immer noch nicht erkennen konnten, Aber heute Morgen waren einige Frauen aus unserer Gemeinschaft schon früh an seinem Grab und kamen mit einem erstaunlichen Bericht zurück. Sie sagten, sein Leichnam sei nicht mehr da und sie hätten Engel gesehen, die ihnen sagten, dass Jesus lebt. Einige von uns liefen hin, um nachzuschauen und tatsächlich war der Leichnam von Jesus verschwunden, wie die Frauen gesagt hatten. Darauf sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch für unverständige Leute? Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Geschrift gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus alle diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Ihr Unverständigen! Also, wenn Jesus neben mir gehen würde und sagen würde, du Unverständiger, dann wüsste ich, dass ich ein paar Sachen in meinem Kopf neu sortieren müsste. Oder? Das hat schon Gewicht. Aber das kann auch nur Jesus so sagen. Vielleicht hätten die beiden doch noch ein bisschen abwarten sollen, bevor sie sich auf den Heimweg machen. Sie gingen aber weiter neben Jesus her, wie gesagt, denn sie hatten ihn immer noch nicht erkannt. Und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Da wäre ich ja auch gerne dabei gewesen. Oh, so eine Bibelstunde mit Jesus. Absolut gebannt hörten sie diesen Mann zu. Sie luden ihn dann noch zu sich nach Hause ein und aßen mit ihm zu Abend. Und endlich, da gingen ihnen die Augen auf. Und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Boah, ist auch schade, ne? Wieder, ging gerade wieder los. Naja, aber etwas war in ihnen verändert. Was muss das für ein Gefühl gewesen sein? Das Unmögliche war wahr geworden. Dieser Jesus war da. Ihr Jesus auf einmal wieder da. Und nicht nur er. Auch die ganze Hoffnung, die sie in Jesus gelegt hatten. Seine Lehre, sein Vorbild, sein Versprechen vom Reich Gottes. Diese Hoffnung, die sie mit seinem Tod begraben hatten, war mit ihm wieder zum Leben erwacht. Und sie beschreiben das Gefühl mit den Worten, brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift auslegte. Brannte nicht unser Herz. Dieses Feuer in ihnen, das mit dem Tod von Jesus erloschen war, es brannte wieder. Aber es war nicht einfach so, dieses Wort brennen wird im Neuen Testament auch manchmal für Gerichtssituationen genommen, wo etwas ein für alle Mal bewertet und geklärt wird. Dieses brannte nicht unser Herz, ist nicht nur plötzliche Begeisterung, so nach dem Motto, alles ist wieder gut und jetzt aber. Es trägt auch eine Umkehr in sich. Sie mussten ihre Fehleinschätzung, ihren Irrtum loslassen. Das brennt auch, wenn man seine Position räumen muss, wenn man erkennt, dass man falsch lag. Und das ist genau das, was bezogen auf die Auferstehung in uns irgendwann passieren muss. Wir konnten es nicht glauben und irgendwann spüren wir und erkennen wir, ich habe mich geirrt. Jesus lebt. Ich weiß nicht, wann dieser Moment in deinem Leben war oder ob er überhaupt schon in deinem Leben war. Wie denkst du über die Auferstehung? Ist sie eine handfeste Hoffnung für dich? Vielleicht musst du an diesem Punkt kommen, dass du sagst, okay, ich habe viel darüber nachgedacht, gezweifelt, gelesen, diskutiert, eine feste Meinung gehabt und ich spüre, ich lag falsch. Ich habe mich geirrt, Jesus lebt. Mein Verstand hat nicht gereicht. Mein Herz war zu träge, wie es in einer anderen Übersetzung heißt. Ich muss meine Meinung ändern, mit allen Konsequenzen. Etwas brennt in mir, diesem Jesus zu glauben. Eine neue, eine tiefere Begeisterung als vorher. Die beiden Männer gingen noch am selben Abend zurück nach Jerusalem. Das war in ihnen passiert. Dieser Wendepunkt des Lebens. Und als sie bei den anderen Nachfolgern von Jesus ankamen, hatte sich die gute Nachricht dort auch schon wie ein Lauffeuer verbreitet und sie wurden mit den Worten empfangen, die wir heute als Ostergruß kennen. Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Petrus erschienen. Dieses Ostererlebnis, diese Begegnung mit dem auferstandenen Jesus ist der große Wendepunkt im Leben aller Nachfolger von Jesus. An der Auferstehung hängt alles. Glaubst du an sie? Hast du Hoffnung, über die wir gleich noch sprechen werden? Glaubst du nicht an sie, schreibt Paulus, ist alles Spielerei. Schönfärberei, alles wird gut Hoffnung. Wo Trauer und Mutlosigkeit eine große Niederlage gestanden hatten, stand auf einmal der Sieg. Der Sieg von Jesus über den Tod. Das Feuer der Hoffnung brannte wieder in seinen Nachfolgern. Es brannte vor Freude, denn ihr Jesus war wieder am Leben. Es brannte diese Botschaft des Trostes, die er ihnen gesagt hatte, brannte wieder in ihnen. Sie waren auf einmal wieder, hatten sie wieder festen Boden unter den Füßen. Auf einmal standen sie wieder aufrecht. Auf einmal gingen sie wieder los. Auf einmal machte alles wieder einen Sinn. Und dieses Vorbild, was er ihnen gegeben hatte, machte auch wieder plötzlich Sinn. Und sie erinnerten sich an all das, was er ihnen vorgelebt und gesagt hatte. Ein Leben, das herausfordert, das wussten sie, aber ein Leben, das sich wirklich lohnt, weil es eine eigene innere Schönheit, eine Charakterbildung und eine bessere Welt möglich macht, weil ich meinen Anteil dazu leisten kann, weil etwas in mir brennt, was nur von Jesus kommt. Und es kommt noch eine neue Hoffnung dazu, eine Hoffnung, die diese noch übersteigt oder besser gesagt heller leuchtet. Eine Hoffnung, die der Zündstoff für jede andere Hoffnung ist. Die Hoffnung, dass der Tod nicht mehr das Ende ist. Die Hoffnung der Auferstehung. Das war das, was in ihnen jetzt plötzlich brannte. Und lasst uns diese neue Hoffnung, diese Hoffnung der Auferstehung mal einen Moment lang genau betrachten. Sie hängt mit dieser Auferstehung von Jesus zusammen. Seit fast 2000 Jahren feiern Christen weltweit das Fest der Auferstehung. Die große Freude von damals, als Jesus wieder auferstanden ist. Und jetzt frage ich dich, hast du schon mal eine Totenauferweckung miterlebt? Wahrscheinlich nicht. Ich auch nicht. Warum glauben wir an die Auferstehung? Niemand von uns war damals am ersten Ostersonntag dabei und hat den Auferstandenen Jesus getroffen. Das bedeutet, wir können nur, in Anführungszeichen, glauben, dass das wahr ist. So wie bei jedem Ereignis aus der Geschichte müssen wir, und bei den ganzen anderen Ereignissen der Geschichte, die wir im Unterricht gelernt haben in der Schule, da fragen wir nicht so genau nach, meistens. So wie bei allen anderen Ereignissen aus der Geschichte müssen wir die Echtheit durch Zeugnisse und Hinweise herleiten. Beweisen können wir die Auferstehung nicht. Das müssen wir zugeben. Aber Zeugen und Hinweise haben wir millionenfach. Nicht nur die Hunderte von Menschen, die Jesus leiblich gesehen haben im Neuen Testament, sondern der Hinweis, besser die Tatsache, dass die Welt seit diesem Ostersonntag nicht mehr die gleiche ist. Wenn diese Auferstehung nicht geschehen wäre, würden wir heute nicht mehr daran glauben. So dumm sind Menschen nicht, dass sie jahrhundertelang einer Lüge nachlaufen. Irgendwann wäre das Ding rausgekommen. Es muss etwas dran sein, dass diese Auferstehungsnachricht bis heute Bestand hat. Die Auferstehung von Jesus ist wirklich wahr und deswegen feiern wir sie bis heute. Nicht einfach aus Tradition oder weil wir uns an ein vermeintliches Wunder von damals erinnern. Die Auferstehung hat bis heute eine echte Auswirkung auf unser Leben. Mit anderen Worten, wir können heute Ostern neu erleben. Wie Milliarden von Menschen das seitdem tun. Denn Ostern ist nicht nur der Tag, an dem Jesus von den Toten auferstand. Mit seiner Auferstehung ist eben noch eine viel größere Hoffnung verbunden. Eine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod für alle. Jesus sagte selber einmal, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und das bedeutet, Jesus verspricht uns das ewige Leben. Und das ist der Punkt, der alles ändert. Aus dem Ende des Lebens wird ein neuer Anfang. Aus dem hoffnungslosen Nichts geht mehr, ist ein Alles ist möglich geworden. Das hat die Kraft, unser erloschenes Herz wieder zum Brennen zu bringen. Das ist die Osterhoffnung, nach der wir heute suchen. Diese Osterhoffnung, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, hat die Kraft, dem Tod seine Bitterkeit zu nehmen. Auch wenn es weiterhin schrecklich und traurig ist, wenn jemand stirbt und wir jemanden, einen geliebten Menschen gehen lassen müssen, auch wenn der Schmerz noch immer schwer zu ertragen ist, wenn wir einsam zurückbleiben und dieses Vermissen in uns so groß ist, dann können wir trotzdem sicher sein, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Der Tod ist nicht das Ende. Und noch viel mehr, diese neue Perspektive auf den Tod wirkt sich auf unser ganzes Leben aus. Ich nenne diese Hoffnung mal befreiende Hoffnung. Alles ist möglich. Betäubende Hoffnung braucht kein Mensch. Es gibt befreiende Hoffnung. Alles ist möglich. Das hier ist Quatsch. Das brauchen wir nicht. Solche Sprüche. Denn Jesus ist auferstanden. Das Kreuz ist leer, das Grab ist leer. Befreiende Hoffnung spielt nach komplett anderen Spielregeln als diese betäubende Hoffnung. Als die Feinde von Jesus ihn umgebracht hatten, dachten sie, sie hätten ihn gewonnen. Doch Jesus hat den Tod besiegt. Nicht nur seinen Tod, sondern auch deinen und meinen Tod besiegt. Wir werden leben, auch wenn wir sterben. Das ist kraftvoll, das ist befreiende Hoffnung. Nicht wie betäubende Hoffnung, dass alles gut wird. Befreiende Hoffnung hat schon gewonnen. Immer. Was macht diese befreiende Hoffnung mit uns? Lass uns noch mal kurz draufschauen. Befreiende Hoffnung nimmt eine neue Perspektive ein. Wenn du diese befreiende Hoffnung hast, dann kannst du in jeder Situation und zu jedem Zeitpunkt davon ausgehen, dass das Gute bereits über das Böse gesiegt hat. Das Leben ist stärker als der Tod. Wer befreiende Hoffnung hat, weiß, auch wenn meine Situation aussichtslos erscheint und sie kann so banal wie auch immer sein, auch wenn meine Situation in der Familie, im Job, in meiner Freizeit, in meinem persönlichen Gedankenleben aussichtslos erscheint, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Jesus lebt und kann immer alles ändern. Darum hoffe und bete ich. Jesus kann immer alles ändern in deinem Leben, mit welcher Problematik du auch gerade hierher gekommen bist. Jesus kann immer alles ändern, denn er lebt. Und befreiende Hoffnung ist mutig. Wenn du befreiende Hoffnung hast, setzt du nicht auf deine eigene Stärke, sondern auf die Möglichkeiten Gottes. Du weißt dann, alles ist möglich durch ihn und mit seiner Hilfe. Darum triffst du mutige Entscheidungen und folgst dem Leiten des Geistes. Und befreiende Hoffnung ist geduldig. Die Versprechen, die Jesus für das Reich Gottes gemacht hatte, sind angebrochen, aber sie sind ja noch lange nicht alle eingetreten, noch nicht erfüllt. Wer befreiende Hoffnung hat, bleibt geduldig, selbst wenn wir vielleicht in diesem Leben noch nicht die Erfüllung seiner Versprechen erlebt haben. Das war das Problem der Jünger. Glaubt ihr nicht, dass die Propheten, was die Propheten gesagt haben? Glaubt ihr nicht, dass das kommt? Das war ihr Problem gewesen. Und Jesus sagte, alles wird eintreten, denn ich habe den Tod und diese Welt überwunden. Das Neue kommt. Befreiende Hoffnung gibt nicht auf. Darum glauben wir einfach weiter. Und halten daran fest. Und der Schlüssel für all das ist, wie bei den Emmaus-Jüngern, diese Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Der Schlüssel ist die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Brannte nicht unser Herz, beschreiben es die Jünger. Da ist eine befreiende Hoffnung in ihnen entstanden, als sie dem auferstandenen Jesus begegnen. Und der Schlüssel war diese Begegnung. Ihr Herz brannte mit einer Erkenntnis und einer Hoffnung, die größer war als jede betäubende Hoffnung davor. Und das war der große Wendepunkt in ihrem Leben. Ihr Leben, ihre Lebensart, ihre Hoffnung änderte sich. Sie hatten eine neue Perspektive. Sie hatten diese neue Perspektive. Sie wussten, es ist nicht umsonst, sich für das Gute einzusetzen, denn das Gute wird gewinnen. Sie hatten keine Angst mehr, etwas zu verlieren, keine Angst, selbst zu kurz zu kommen. So konnten sie anfangen, wie Jesus, den anderen höher zu achten, diese Liebe zu leben, die den anderen mehr liebt und höher achtet als sich selbst, ohne etwas zurückzufordern. Sie hatten diese neue Perspektive und sie hatten diesen neuen Mut. Sie hatten keine Angst mehr vor dem Tod. So konnten sie mutig handeln, in allem Gott vertrauen. Gott ist mit uns. Er kann. Gott kann. Sie verließen sich nicht länger auf ihre eigene Stärke, sondern auf Gottes Möglichkeiten. Alles ist möglich. Das ist befreiende Hoffnung, die sie plötzlich in sich trugen. Und sie blieben geduldig. Sie gaben nicht auf, selbst wenn alles verloren schien, im Gefängnis, in Verfolgung, sie blieben dran. Und deswegen haben wir das Evangelium gehört, weil sie dran blieben, weil diese Hoffnung in uns, diese Auferstehung in uns, Auferstehungshoffnung in uns, so beständig ist. Sie hielten fest an den Versprechen von Jesus, obwohl keiner von ihnen zu Lebzeiten alle Versprechungen in Erfüllung hat gehen sehen. Sie hielten daran fest und sie verkündeten sie. Diese Jünger waren nicht mehr wiederzuerkennen. Und das ist für mich fast der größte Beweis für die Auferstehung. Alles hätte dafür gesprochen, dass sie sich zurückziehen, dass sie sich verbuddeln, dass sie sich verstecken, dass sie aufhören, darüber zu sprechen, dass sie sich schützen vor Verfolgung und Tod. Und sie haben genau das Gegenteil gemacht. Warum? Weil Jesus wirklich auferstanden war. Petrus, der erst viel zu viel Angst hatte, zuzugeben, dass er überhaupt einer der Jünger ist im Gefängnishof, überhaupt diesen Namen in den Mund zu nehmen. Er konnte nicht aufhören, von Jesus zu erzählen, zu predigen. Er heilte Kranke, er predigte vor Tausenden von Zuhörern und ließ sich auch von der religiösen Elite nicht einschüchtern, wofür er sogar am Ende hingerichtet wurde. Das passt nicht zusammen, wenn Jesus nicht auferstanden ist, wirklich auferstanden ist. Und Thomas, der nicht glauben wollte, dass Jesus lebt, bis er ihn selbst berühren konnte, seine Wunden berühren konnte, zog spätere Berichten nach bis nach Indien, um den Menschen von Jesus und seiner Auferstehung zu erzählen. Matthäus, ehemals Steuereintreiber und Betrüger wie Zachäus, schrieb alles auf, was er mit Jesus erlebt hatte. Er setzte seinen Namen darunter, dass er gesagt hatte, ja, es ist wahr. Wir nennen seine Texte heute das Matthäus-Evangelium. Die Auferstehung verändert Menschen bis heute und das ist der größte Beweis, dass Jesus wirklich lebt. Das ist befreiende und tragfähige Hoffnung. Das ist echter Lebensmut. Petrus beschreibt es später einmal mit diesen Worten in seinem ersten Petrusbrief. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und ich glaube, dass dieses Ostererlebnis, die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, auch der Wendepunkt in deiner und meiner Hoffnungslosigkeit sein kann. Er wird uns neu beleben. Und wenn du das erste Mal begreifst, wenn du dich das erste Mal dafür öffnest, dann ist es wie eine neue Geburt. Ein ganz neues Leben beginnt. Dazu lade ich dich ein. Dein Leben diesem Jesus, diesem auferstandenen Jesus in die Hände zu geben. Ich wünsche uns für unser Leben die befreiende Auferstehungshoffnung. Voller Perspektive, voller Mut und voller Geduld. Denn Jesus ist auferstanden. Amen.